Ich muss ehrlich staunen, wie geduldig ihr die ganzen Stunden hier absitzt. Also das ist bewunderungswert. Das muss man wirklich sagen. Nun, jetzt will ich euch mal ganz kurz anfragen, nachdem wir jetzt im ersten Buch Mose am Anfangskapitel sind, können wir ja nicht mehr die ganzen Texte und die ganzen Hauptberge besteigen, denn wir müssen ja wirklich in einer Stunde aufhören. So, alles Gute geht zu Ende und das ist natürlich zu erwarten. So möchte ich euch mal fragen, inwieweit es von euch interessanter wäre, das ist jetzt eine sehr verfängliche Frage, inwieweit es interessanter wäre, dass wir vielleicht uns aufs Neue Testament mehr einstellen als aufs Alte, oder vielleicht sollen wir ein paar Hauptgesichtspunkte vom Alten nehmen und ein paar Hauptgesichtspunkte vom Neuen, und dann mit der Offenbarung hören wir auf. Also ist euch das schon mal hilfreich, was wir jetzt hier gesehen haben? Denn das haben wir zu den Übrigen das überhaupt noch nie dazu genommen, aber da fängt es an damit. Ja? Und was da schon wichtig ist, dass es der Noah in seiner Endzeit ging es ums Gebote halten und in unserer Endzeit geht es ums Gebote. Also da ist ein ganz großer Spannungsbogen da, der beides verbindet. Also für mich war das sehr erstaunlich, als ich da mal eingelesen habe in die Schrift und habe festgestellt, wie wichtig diese Spannungsbögen da sind, um die es da hier wirklich geht. Gut, dann wollen wir vielleicht mal ganz kurz auf die Geschichte mit dem Lot eingehen. L-O-T. Sagt man da Lot? Lot. Gut. Denn im Englischen sagt man Lot. Die Aeroflot und der Lot oder der Lot. Wer ist es? Lot. Wollen wir also das O mal ein bisschen lang machen, damit wir das richtig hier in unserer Sprache haben. Fein. In 1. Mose 18 und 19 ist die Geschichte mit dem Lot. Ich meine, der Lot hat ja weise gewählt. Ja, der wusste auch, dass die Städte mehr Geld einbringen als das Land. So war es ihm jedenfalls damals. Der hat weise finanziell gewählt, aber ärmlich gewählt in Bezug auf die wirklichen Werte des Lebens. Und man kann dann auch schon feststellen, welche große Probleme er da hatte. Wir können natürlich die beiden Kapitel hier nicht in Einzelheiten jetzt durchlesen. Wir haben aber schon einen Text hier im 18. Kapitel im 19. Vers gelesen. Und dieser Text, der ist wirklich auch wichtig. Das ist ein Einführungstext für die Fürbitte Abrahams für die Stadt Sodom. Und hier sind bestimmte Bedingungen gegeben. Und dann natürlich im 20. Vers steht es, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei. Das wusste natürlich der liebe Gott sowieso schon. Aber mit dem Hinabfahren bedeutet das einfach, dass da zwei Gestalten erscheinen. Und diese Gestalten, die erscheinen, sind natürlich zwei Engel. Die Frage, die der Abraham stellt, ist eine der wichtigsten Fragen der Bibel. Vers 23. Willst du den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? In anderen Worten ist es eine Frage, wird der Gerechte überleben können? Oder, weil die ganze Welt oder die ganzen Städte gottlos sind, werden einfach die Übrigen, die Gerechten, die da noch drin sind, mit den Gottlosen einfach ums Leben kommen? Ich meine, das ist schon eine sehr, sehr tiefgründige Frage. Das stimmt doch. Und dann fängt er natürlich an, wie man es manchmal so ausdrückt, zu handeln. Es ist aber eigentlich gar kein echtes Handeln, sondern er sagt, nun, wie soll es denn sein, wenn da 50 Gerechte sind? Wie viele Gerechte müssen denn da sein, lieber Gott, dass du die Stadt nicht zerstörst? Es geht also zahlenmäßig von 50 runter. Ja? Und auf wie weit geht es runter? Bis auf 10. Die 20 und dann 10. Sagt er, zürn doch nicht. Jetzt sind wir schon auf 10 unten. Naja, wenn dann noch 10 da sind, das ist also doch eine schöne Zahl. dann werden wir doch mal sehen, ob du dann die Stadt verderben oder nicht verderben willst. Und der Herr, der ging dann weg, dem war es genug. Nach 10 hat er aufgehört, jetzt hast du es doch endlich mitgekriegt, dass das Prinzip stimmt. Abraham, hast du es jetzt mitgekriegt? Wenn 50 da sind, nein. Wenn 10 da sind, nein. Das bedeutet zugleich, wenn einer da ist, nein. Also das Bild ist ja jetzt klar. Wenn ein Gerechter noch da ist, wird er nicht ums Leben kommen wegen der Ungerechten willen. Dann das wäre ja ungerecht. So ist es wirklich umgekehrt, dass die Ungerechten um der Gerechten willen leben. So ist es in der Bibel. Auch heute noch. Gott erlaubt den Ungerechten noch, er gewährt ihnen noch das Leben, eben weil es noch Gerechte da sind und zweitens, weil er die Ungerechten noch zu Gerechten machen möchte. Gottes Ziel ist ja immer die Bekehrung, die Umkehr, die wirkliche Änderung. Und deswegen im 19. Kapitel kommen jetzt die zwei Engel nach Sodom am Abend. Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Das war natürlich der Platz, wie wir es hier den Marktplatz nennen würden. Saß im Tor und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde. Die zwei Engel sahen natürlich aus wie Menschen. Ja? Und dann geht die ganze Geschichte hier los. Und im 13. Vers, 12. sprechen diese Männer, die Engel, zu Lot: Hast du hier noch einen Schwiegersohn und Söhne und Töchter? Und wer dir sonst angehört in der Stadt? So gibt es da noch Menschen wie du, Lot, hier in der Stadt. Söhne, Töchter, Schwiegersöhne, Schwiegertöchter, anderer. Das wussten die auch. Denn die Engel, die waren ja auch nicht vom Hinterwald gekommen. Aber sie wollten doch nochmal anfragen. Lot, wen kennst denn du da noch so? Und dann sagen die Engel noch zu Lot, denn wir werden diese Städte verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Der hat uns gesandt, sie zu verderben. Jetzt erkennt der Lot, dass diese Männer von Gott Gesandte sind. Für mich ist das sehr interessant. Nämlich deswegen, weil wir uns immer wieder Gedanken über die Offenbarung von Gott her machen müssen. Hier sind jetzt Männer, die als Menschen dastehen, wirklich Engel sind, aber sie sind von Gott Gesandte. Und sie haben jetzt die Botschaft, dem Lot mitzuteilen, dass diese Städte verderben werden. Sie werden zerstört. Da, was hat der Lot gemacht? Der hat nicht gesagt, beweist euch doch mal. Der hat einfach, das war ihm sowieso schon klar, dass da was Übernatürliches ist, denn sie haben ja den Lot gerettet, haben ihn rein, haben das Tor verschlossen und dann haben die draußen versucht, die Türklinge zu finden. Und das ist ihnen nicht gelungen. Ich muss gerade an Erfahrung denken, auf der Marienhöhe vor vielen Jahren, unglücklicherweise kamen da einige Studenten, Schüler von Norddeutschland runter und die wussten nicht, was in Süddeutschland Most ist. Das war nur immer einmal im Jahr passiert, das war der erste BE-Tag, an dem das immer passiert ist. Und dann sind die rausgegangen, in Süddeutschland zum ersten Mal Buchevangelisation betrieben, am Mittwoch war das damals so, und dann haben sie ganz entrüstet nach diesem Tag dann immer beschrieben, wie es ihnen ging. War ein heißer Tag, wir waren durstig, wir haben jemanden gebeten, uns was zu trinken zu geben, selbstverständlich nach Wasser gefragt, aber keiner will doch jemandem Wasser geben, so hat man ihnen Most angeboten. In Norddeutschland, Most ist einfacher Saft, unvergoren, aber hier im Süden ist Most doch ein bisschen was anderes und da ist schon ein bisschen was drin und dann haben doch diese lieben jungen Brüder dann immer berichtet, ja, wie es ihnen ging. Da haben sie gesagt, also wollten wir doch die Türklinge erwischen und die war dann weg. Und dann auf einmal die Häuser haben geschwankt. Wir konnten uns das gar nicht vorstellen. Und dann mussten wir uns einfach hinlegen. Wir waren dann auf einmal, die waren also etwas vermoscht, berauscht. Und wussten das nicht. Leider von diesem Most. Ja, nun hier geht der Lot jetzt gleich, redet mit den Männern und seinen Töchtern, die seine Töchter heiraten sollten. Macht auch euch auf, geht aus diesem Ort, der Herr wird diese Stadt verderben. Und wie haben die darauf reagiert? Das waren doch gute Rationalisten, das waren doch gute moderne Menschen, die haben gesagt, Was? Die Stadt verderben? Komm, da ist gar keine Armee da. Was ist denn mit dir los, Lot? Da ist ein bisschen was verschoben da oben. Aber warte doch mal, das wird sich wieder einrenken. Die haben ihn ausgelacht. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Vielleicht kommt das daher, dieses Sprichwort. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja, dann kam die Morgenröte, die Engel drängten zur Eile, sie sprachen, mach dich auf, nimm deine Frau, deine Töchter, die hier sind, damit du auch nicht umkommst in der Missetat dieser Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen ihn die Männer und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führte ihn hinaus und ließ ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Sie sind also zwangsweise entführt worden von den Engeln. Ja, da steckt ja auch noch viel da hinten drinnen. Und Vers 17, und als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine, rette dein Leben und zieh nicht hinter dich. Bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend, auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Warum sollte der nicht hinter sich schauen? War das einfach mal dann zurückschauen, wie der Verkehr von hinten liegt? Nein, das hinter sich schauen war dem anderen hinten nachhangen. Das Herz, ob das da hinten ist oder ob das Herz da droben ist, darum ging das. Das ist der wunde Punkt hier, nicht einfach sich mal da umdrehen und zu schauen, ob es da hinten raucht oder was da los ist. Nein, nein, sondern mit dem Herzen da an dem hangen, wirklich nicht weggehen wollen. Und ihr wisst ja, wie es der Lot seiner Frau leider ging. So steht hier also doch in Vers 20, siehe, da ist eine Stadt nahe, in die ich fliehen kann, und sie ist klein, dahin will ich mich retten, ist sie doch klein, damit ich am Leben bleibe. So hier in dieser Lot-Geschichte rettet Gott die Gläubigen. Das ist der Punkt. Gott sandte seine Engel, um die Gläubigen zu retten. Und hier dürfen auch wir erkennen, dass in der Endzeit auch Gott seine Engel schicken wird, um seine Endzeitgläubigen Treuen zu retten. Ist das nicht was Herrliches? Braucht man keine Angst haben. Da sind auf einmal Engel da, die sonst nie da waren. Bruder Arthur Steele, der Bruder von Russland, der dort auf unserem theologischen Seminar jetzt lehrt, war vor 2 Wochen den ganzen Nachmittag am Sabbat, wir hatten ihn eingeladen mit seiner Familie bei uns, und hat uns den ganzen Nachmittag eine Erfahrung nach der anderen erzählt, die er erlebt hat im kommunistischen Russland. Also das war, ich habe nur da gesessen, nur zugehorcht. Und er hat dann beschrieben, wie er in die russische Armee einberufen worden ist, als Adventist, und dass er den Eid nicht abgelegt hat. Und wie sie auf ihn eingedrängt haben, dass er den Eid ablegen soll. Eid zum Schießen und zum Drum und Dran. Und dann hat er gesagt, er wird alles unterschreiben, aber da muss was dazustehen, dass er keine Waffen tragen wird. Stellt euch das mal vor, im kommunistischen Russland. Dann hat man ihn schon zu einer Sondergruppe gemacht, da waren noch ein paar andere dabei. Und dann hat man schließlich und endlich wochenlang auf ihn eingeredet. Er soll doch das nur unterschreiben, das sei nur eine Formalität, und dann würden sie das alles tun, was er sich wünscht. Und der eine Baptist hat es unterschrieben, und damit war es vorbei. Und während er in diesem Kampf drin steht, und er sagte, bis dahin war ich einfach normaler Adventist. Mein Vater war Prediger, der wohnt auch jetzt hier in Deutschland. Und war einfach guter Adventist. Aber dann, wenn es um die Entscheidung ging, dann stand ich ganz allein da. Und dann sagt er, da kam ein Soldat, ein älterer Soldat in russischer Uniform, und nachdem sein Gespräch mit den Vorgesetzten, mit den Kommandeuren immer um war, da war der immer gerade aus der Tür und sagt zu ihm so ganz leise ins Ohr, nicht nachgeben, nicht nachgeben. Die haben Angst vor den Christen, nicht nachgeben. Und dann ist er wieder weggegangen. Der Soldat. Und das ging wochenlang. Da war der Soldat da. Bis die Offiziere aufgegeben haben und dann war es vorbei und dann war der Soldat nicht mehr da. Na, wer war das? Der sagt, ich möchte immer. Den habe ich nie gesehen unter der Truppe. Da waren natürlich viele. Der war aber immer gerade da und hat mich ermutigt. Nicht nachgeben. Nicht nachgeben. Ist das nicht was Herrliches? Wenn man so ganz alleine dasteht, ist man nicht alleine da. Das ist der Punkt. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ob es ein Soldat gewesen ist oder ein Engel, spielt keine Rolle. Der liebe Gott hat diese Person oder dieses Wesen dahingestellt, um ihm zu sagen, nicht nachgeben, nicht nachgeben, nicht nachgeben. Die haben Angst vor Christen. Und er sagt, es war auch wirklich so. Und dann sagt er, das Schlimme in der russischen Armee, das war ja erst vor ein paar Jahren, sagt er, ist, dass ein neu eingezogener die russische Armee vollständig von Drogensüchtigen, aus Drogensüchtigen besteht. Das ist natürlich jahrelang abgelehnt worden. Aber es sind Drogensüchtige. Und er sagt, jeder, der da erstmal reinkommt, der wird erstmal nach Drogen angesprochen. Wenn der keine Drogen hat, dann wird er verprügelt. Und er sagt, die Verprügelung von den anderen, von denen, die schon ein oder zwei Jahre da drin sind oder länger, die ist so furchtbar, da ist kein Platz am Körper, der nicht blau ist. Hat er gesagt, meine Mutter hat immer gebetet, dass ich nicht so diese Verprügelung miterleben muss. Denn ich habe ja mit Drogen nichts zu tun. Und da kommt so ein ganz riesiger Soldat auf ihn zu, am ersten Tag. Und sagt zu ihm, Drogen! Und es war schon bekannt, das hat er schon gehört, dass das der Schlimmste war, von der ganzen Truppe. Gefürchtet von jedem. Ein Riesenbär von einem Menschen. Sagt er, Drogen. Dann sagt er, ich habe keine Drogen. Dann sagt er, du, deine Aussprache ist interessant. Wo kommst du her? Und dann gibt er den Ort an, da, wo er aufgewachsen ist. Dann sagt dieser Riese, da komme ich auch her. Ja? Und dann sagt er, in welche Schule bist du gegangen in der Stadt? Und dann gibt er den Namen der Schule. Dann sagt er, in diese Schule bin ich auch gegangen. Und dann sagt er, in welcher Straße hast du gewohnt? Und dann sagt er, ich habe in der Nachbarstraße gewohnt. Und dann dreht sich dieser große Riese um und schaut die Hunderte von Menschen an und sagt, wenn dem jemand was macht, der kriegt es mit mir zu tun. Und hat seinen Arm um ihn herum gemacht und damit war er geschützt. Hat der liebe Gott einen drogensüchtigen Engel ihm zur Seite gestellt. Das ist doch wunderbar. Ja? Hat gesagt, mir ist nichts passiert. Jeder hat mich distanziert, denn ich hatte hier jetzt den stärksten, den wüstesten Menschen, der gesagt hat, wer den angreift, der kommt von der gleichen Stadt, wo ich herkomme. Da habe ich mir schon oft gedacht, jetzt seitdem, ja, da oben ist die Stadt, zu der wir gehören, und da sind Bewohner schon in der Stadt, die Engel, und die stehen um uns herum, auch wenn wir sie nicht sehen. Also wunderbare Dinge geschehen da. Gott bekennt sich zu den Seinen, das ist ganz hundertprozentig klar. Wenn ihr später mal Zeit habt, dann lest den 1. Mose 32, 8 bis 12 durch. Esau und Jakob ist die Geschichte und da steht es auch von den übrigen drin. Aber dem 1. Mose 45 möchte ich nicht aus dem Weg gehen. Denn ich muss euch ehrlich sagen, eine meiner Lieblingsgeschichten ist die Geschichte um den Josef. Das ist nämlich eine einmalige Geschichte in der Bibel. Auch ein Mensch, der so sogar von seinen Brüdern missachtet, verdrängt wurde, natürlich hat er Josef auch ein bisschen dazu beigetragen. Ich meine, man muss ja nicht allen alle Träume erzählen. Ja, besonders wenn da schon ein bisschen was los ist. Aber der hat das einfach rausgeplappert und hat ihnen da mitteilen wollen und die waren da nicht vorbereitet darauf. Aber dann ganz zum Schluss, nachdem die Wiedervereinigungsszene kommt, Kapitel 45, Vers 2. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten. So hatte der geweint. Es hat ihn also ungeheuer mitgenommen und es sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Den ist also jetzt die Furcht in die Knochen gefahren. Aber die Geschichte geht weiter und in Verse 5 bis 8 hier steht was. Und nun bekümmert euch nicht, er tröstet jetzt seine Brüder, die in der Furcht drinstecken. Und so sollen es auch wir tun. Ich glaube, die Brüder und die Schwestern, die nicht mehr zur Gemeinde gehören, die haben genug Angst. Die wissen die Wahrheit. Und wir sollen sie trösten. Wir sollen ihnen den Weg des Lebens zeigen. Positiv mit ihnen sprechen. Sollen sie zurückrufen. So hat es auch er versucht. Nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Überlegt mal, was der für eine Einsicht in Gottes Plan gehabt hat. Um eures Lebens willen, damit ihr jetzt leben könnt, hat mich der liebe Gott daher gesandt und ihr habt mich verkauft, ohne dass ihr davon etwas wusstet, was sein Plan ist. Vers 6, denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Jetzt Vers 7, aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass ich euch was übrig lasse. Ja, dass ich euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Das ist einer der wichtigsten Texte im ganzen Alten Testament über die Übrigen. Die Brüder müssen übrig gelassen werden, damit Leben da bleibt. Und ganz zum Schluss, im letzten Kapitel des ersten Buch Mose, Kapitel 50, Verse 20 bis 24, kommt nochmal eine solch wichtige Aussage. Josef sprach zu ihnen, Vers 19, Kapitel 50 von 1. Mose, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Statt? Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte was? Es gut zu machen. So Gott kann das Böse in das Gute umwandeln. Ist das nicht herrlich? Manche denken es böse mit jemandem und strengen sich an und machen noch das Schlimmste. Und der liebe Gott, der regiert immer noch und wandelt das alles zu seinem Positiven um. Um zu tun, der liebe Gott, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. So wohnte Josef in Ägypten mit seines Vaters Hause und lebte 110 Jahre und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Auch die Söhne von Machir, Manasses Sohn, wurden dem Hause Josefs zugerechnet. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hatte. So hat er ein Eid von ihnen abgenommen, dass er auch in dieses Land als Toter noch getragen werden soll. Hier geht es auch wieder um den großen Gedanken, dass die Übrigen, das heißt der einzige übrige Josef, ihnen, seinen Brüdern dann das Leben bewahrt hat. Wir haben den Text und wir machen jetzt einen großen Sprung. Ich muss jetzt das ganze Geschehen von dem Auszug aus Ägypten auslassen. Wir haben den Text von 1. Könige 19, Vers 18 schon gelesen. Die 7000, die übrig bleiben. Ja, da kommt es also zur Trennung zwischen dem Volk, was jetzt abgefallen ist als Volk. Und da sind nur noch die Übrigen übrig. Und die Übrigen sind die wahren Gläubigen, die 7000 ersten Könige, 1. Könige 19, Vers 18. Wir haben auch den Amos schon nachgelesen gestern, im 5. Kapitel, Vers 15, dass Gott sagt, ich will vielleicht einen Rest übrig lassen, vielleicht. Er behält sich das vor. Natürlich wünscht er das übrig zu lassen, aber er will damit nur mitteilen, dass die Gutes tun, sich nicht dieses Übrigsein verdienen können. Deswegen bleibt das vielleicht in Gottes Hand. Aber dann in diesem Amos-Buch, wenn wir Zeit hätten, würden wir das dritte Kapitel, Vers 12 lesen und das vierte Kapitel, Verse 1 bis 3 und das sechste Kapitel, Vers 9 und 10, alles Übrige, 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 Kapitel 9, Vers 1 und Kapitel 9, Verse 8 bis 15. Und auf den letzten Teil möchte ich ganz kurz eingehen, weil das im Neuen Testament zitiert worden ist. Und zwar in der Apostelgeschichte 15. Zu dem großen Apostelkonzil, wie man das gewöhnlich ausdrückt. So Amos, das letzte Kapitel, im letzten Kapitel spricht es im Vers 11. Vers von dem künftigen Heil, das Gott vollbringen wird. Die Nation geht zu Ende. Das ist klar, aber da gibt es noch einen Überrest. Die Übrigen werden noch da sein. Jetzt lesen wir mal den 11. Vers. Zur selben Zeit, in der Zukunft also, will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist. damit sie in Besitz nehmen, was übrig ist von wem? Da ist das übrige Wort. Damit sie in Besitz nehmen die übrigen von Edom und alle Heiden, über die was genannt ist? Mein Name. Sind das ungläubige Heiden oder gläubige Heiden? Gläubige Heiden. Denn der Name Gottes ist über sie genannt. So, hier wird eine Voraussage gemacht, dass in einer zukünftigen Zeit von Gott ein Israel da sein wird, das ihm treu ist, und noch alle Heiden mit dazugehören. So dass es wirklich, wie es auch der Paulus schon gesagt hat, nur noch ein Israel gibt, was aus gläubigen Juden und aus gläubigen Heiden besteht. So steht's hier. Und dann freue ich mich immer noch über die letzten drei Verse in dem Buch. Siehe, es kommt eine Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und sehen wird. Ist die Zeit schon da? Nein. Wo wird denn das sein, wo man zugleich ackern und ernten kann? Das ist auf der neuen Erde. Das ist eine Voraussage, die geht ganz, ganz echt in die Zukunft hinein. Und die Berge werden von süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Habt ihr hier Hügel hier, die nicht fruchtbar sind hier oben? Gibt es das hier in Deutschland oder sonst irgendwo Hügel? Gibt es eine ganze Menge, die nicht fruchtbar sind. Aber dann wird das alles anders sein. Denn ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israels wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und Früchte daraus essen. Denn ich will sie in ihr Land pflanzen, bemerkt, ich, Gott, will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Lande ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Dieses Land, das Wort, was Land als Land hier übersetzt ist, lässt sich auch als Erde übersetzen. Ich werde ihnen die Erde geben. Sie werden die Erde pflanzen, also das Erdreich, das Neugeschaffene. So geht es hier schon weit, weit auf die Zukunft hinaus. Den Jesaja müssen wir jetzt auch auslassen. Aber ich möchte doch im Jesaja-Buch ganz zum Schluss das 45. Kapitel mit euch aufschlagen. Jesaja 45. Wenn ihr die berühmten Texte im Jesaja nachlesen wollt über die übrigen, dann lest Kapitel 1 im Jesaja, Kapitel 1, Verse 26 und 27, Kapitel 4, Vers 2 und 3, Kapitel 6, Vers 12 und 13, Kapitel 10, Verse 20 bis 22. Und wisst ihr, was der Name des ältesten Sohnes Jesajas war? Wer kann sich an den Namen erinnern? Der ist im 7. Kapitel erwähnt. Da nahm er seinen Sohn und ging an einen gewissen Platz. Wie heißt der Name? Ist der übersetzt in der deutschen Sprache oder ist der einfach im Hebräischen wiedergegeben? Jetzt muss ich selbst mal nachschauen, wie es da drin steht. Im 7. Kapitel. Gleich am Anfang, der Herr sprach, Vers 3, Sheah Yashub steht da drin, das ist der Name. Wisst ihr, schaut doch mal, was da unten drin steht, in der Fußnote. Ja, der gab seinem ältesten Sohn den Namen in Bezug auf einen Überrest, der sich bekehren wird. Könnt ihr euch vorstellen, wenn der seinen Sohn gerufen hat, hat er gerufen, Rest wird sich bekehren, komm mal her. Rest wird sich bekehren. Wenn der seinen Sohn gerufen hat, dann hat jeder verstanden, worum die Botschaft Jesajas ging. Es ging um einen Überrest, der sich bekehren wird. Das ist in Vers 3 im 7. Kapitel. Jesaja 3, Vers 7. Ja? 7, entschuldigt, 7, Vers 3. Ich habe es umgedreht. Kapitel 7, Vers 3. Sheaja schuf, ein Rest wird umkehren. Das ist ein Überrest. Und deswegen ist der Prophet Jesajas in der alttestamentlichen Wissenschaft bekannt als der Prophet des Überrestes. Ja, so wie es er bezeichnet. Und jetzt möchte ich nur ganz zum Schluss in diesem Buch, Kapitel 45, Vers 21, mit euch nochmal durchlesen. Habt ihr ihn?
Ach, Vers 20 kann man doch auch schon lesen. Versammelt euch, kommt ein Aufruf, und kommt miteinander herzu, ihr Entronnenen der Heiden. Das Wort Entronnene ist ein anderes Wort für den Rest. Also ein Überrest. Kommt herzu, ihr Rest von den Heiden, ihr Überrest von den Heiden, ihr Entronnenen. Keine Erkenntnis haben, die sich abschleppen mit den Klötzen ihrer Götzen und zu einem Gott flehen, der nicht helfen kann. So, da gibt es Entronnene von den Heiden und dann gibt es Heiden, die sich noch an ihre Götzenklötze halten. Aber die können nicht helfen. Jetzt Vers 21. Tut es kund, bringt es vor, beratet miteinander. Wer hat dies hören lassen von alters her und vor Zeiten verkündigt? Hab ich's nicht getan, der Herr? Es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter Gott und Heiland und ist keiner außer mir. Was ein herrlicher Text, das ist ein guter Predigtext. Kein anderer Gott existiert, auch wenn sich die Menschen noch so einbilden. Es ist keiner außer mir, ein gerechter Gott und ein Heiland. Deswegen in Vers 22, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Wer? Aller Weltenden. Hier ist ein universaler Aufruf an alle Heiden zur Rettung. Das ist ein Missionsauftrag im Alten Testament, der hier steht. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Weltenden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Jetzt lest weiter Vers 23, das sind solch tiefgründige Texte. Ich habe bei mir selbst geschworen und Gerechtigkeit ist ausgegangen aus meinem Munde. Ein Wort, bei dem ich bleiben soll. Was ist denn dieses Wort? Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich was. Gerechtigkeit und Stärke. Aber alle, die ihm widerstehen, werden zu ihm kommen und beschämt werden. Hier gibt es nur zwei Gruppen. Hier gibt es diese Gruppe, die das annimmt, vor ihm allein sich die Knie beugen, die den Ruf annehmen, und dann im zweiten Teil von Vers 24 gibt es die sich Widerstehenden, die ihm widerstehen. Dann gibt es die andere Gruppe, also die das nicht den Ruf annehmen, die sich nicht ihm übergeben, und die werden zu ihm kommen müssen, und was wird ihnen geschehen? Sie werden beschämt sein. Eines Tages werden alle, die ihn abgelehnt haben, mal anerkennen, dass seine Wege recht und gerecht waren. Alle. Und da werden sie beschämt sein. Vers 25, im Herrn wird gerecht werden Israels ganzes Geschlecht. Israel besteht hier schon aus Heiden, die gläubig sind, die den Ruf angenommen haben und eingebürgert wurden, und das Israel, das gläubig ist. Und das wird sich seiner rühmen. Da geht es also weit, weit über ein begrenztes Verständnis hinaus. Kapitel 66 im gleichen Buch. Kapitel 66, Vers 18. Gott spricht, ich kenne ihre Werke, in Jesaja 66, Vers 18, und ihre Gedanken und komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Und ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden, nach Tarsis, Put, Lud, nach Meschech, Rosh, Tubal, Javan und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben, und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Das ist missionarisch. Stimmt das? Ja, da steht's drinnen. Und sie werden alle eure Brüder aus allen Völkern herbringen dem Herrn, Sie werden Erfolg haben mit ihrer Verkündigung. Die Brüder aus diesen fernen Inseln, Nationen, nicht israelitischen Gegebenheiten dieser Welt werden jetzt als Brüder dem Herrn zugebracht. Also, das ist doch was ganz Herrliches. Zum Weihgeschenk auf Rossen und Wagen, in Sänften, auf Maultieren und Dromedaren, nach Jerusalem zu meinem heiligen Berge, spricht der Herr, gleich wie Israel die Opfergaben in reinem Gefäße zum Hause des Herrn bringt. So ist jetzt hier nochmal dann zum Schluss vom neuen Himmel und, der neuen Erde die Rede. Da geht es also auf dieses Wunderbare zu im letzten Teil des Jesaja-Buches. Nun, damit müssen wir mit dem Alten Testament aufhören, denn ich möchte noch vier Gedanken vom Neuen Testament aufnehmen. Über die übrigen. Erster Gedanke, Johannes der Täufer. Zweiter Gedanke, Jesus und die übrigen. Dritter Gedanke, Paulus. Vierter Gedanke, Offenbarung. Fangen wir mal mit dem Markus-Evangelium an. Markus Kapitel 1, das ist ja das kürzeste Evangelium, hat aber die größte Einzelheit in dem, was es beschreibt. So was immer das Markus-Evangelium beschreibt, da hat es mehr Informationen als die anderen drei synoptischen Evangelien. Markus 1, Vers 5. Hier spricht es vom Johannes dem Täufer, der in der Wüste war, Vers 4, und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Vers 5. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm taufen. Johannes aber war bekleidet so und so. Also Johannes der Täufer, der Vorläufer auf Jesus Christus, hat das Volk Israel zur Bekehrung berufen und hat ihnen das Zeugnis von einem gegeben, der noch stärker ist als er, der noch der Größere ist, und dass er dann, wie es im 8. Vers sagt, auch mit dem Heiligen Geist taufen wird. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, warum ist verhältnismäßig wenig in den Evangelien über, das heißt, warum kommt da verhältnismäßig wenig der Ausdruck, die Übrigen? Warum? Wer hat sich als die Übrigen bezeichnet zur Zeit Jesu? Da gab es schon zwei Gruppen, eine könnt ihr euch fast erraten, aber da gab es schon zwei Gruppen von Menschen, die den Namen Übrige für sich selbst in Anspruch genommen haben. Und deswegen war Jesus sehr vorsichtig, dieses Schlüsselwort zu gebrauchen und hat andere Ausdrucksweisen gebraucht, um den gleichen Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Denn er wollte ja nicht den anderen sagen, dass sie die echten Übrigen sind. Die hatten ja den Namen schon für sich beansprucht. Wer denkt ihr, wer das war? Könnt raten, spielt keine Rolle. Die Pharisäer haben sich als die Übrigen bezeichnet. Das ist erstaunlich. Die haben wirklich von sich selbst behauptet, dass sie die echt Wahrgläubigen sind und alles auf diese Weise ausleben, wie man es ausleben soll. Und deswegen bekämpft ja auch Jesus den pharisäischen Geist, der sich als selbstrechtfertigend darstellt. Die zweite Gruppe ist, wie Bruder Linsich es zum Ausdruck gebracht hat, die Essener. Das heißt, die Menschen, die dort heutzutage als die Menschen am Toten Meer, Qumran und so weiter, die mit den Essenern gleichgesetzt werden, die Leute von Qumran hatten ja gesagt, Jerusalem ist abgefallen, der Tempel dort ist nicht der richtige, so wir müssen uns absondern und wir leben jetzt in der Wüste für uns ganz alleine und wir sind die Übrigen und wir warten auf den Lehrer der Gerechtigkeit. Das war ihre Lehre. So gab es da auch eine abgesonderte Rechte, die aber nicht den Zielen Jesu Christi entsprach. So, Jesus hat einige Aussagen über die Jünger gemacht, einige andere Aussagen gemacht, die wir uns ganz kurz betrachten wollen. Zunächst möchte ich auch mal das Folgende sagen. Wer ist der einzig echte, wirkliche Übrige vom Alten Testament? Der Allerwahrste. Nur Jesus Christus. Jesus Christus ist der wirklich wahre Übrige. Denn alle anderen haben sich ja von ihm gewandt, sogar seine Jünger zum Schluss. In Gethsemane war er alleine, am Kreuz war er alleine. So, er hat das alles, was im Alten Testament wirklich dargestellt wurde, ausgelebt, durchgemacht und erfüllt. So, Jesus selbst ist der Übrige par excellence. Aber darüber hinaus sagt er noch Bestimmtes aus, das euch allen bekannt ist, aber das wir nochmal ganz kurz hier zusammenfassen wollen. Und zwar in Matthäus 19, Vers 18 ist da ein kurzes Sätzchen, was sehr interessant ist. Kapitel 19, Matthäus 19, sollte das sein, Vers 18, mal sehen, ob das der richtige Text ist oder ob ich mir den verkehrten aufgeschrieben habe. Nein, das ist eigentlich nicht den, um den es jetzt hier geht. Vielleicht ist es 18, Vers 19. Mal schauen, ob es der ist. Ja, es ist 18, Vers 19. Da geht es nämlich um das Gebundenwerden. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden bindet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel los sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das sind also die echten Jünger, nicht die falschen Jünger. Das sind die echten Nachfolger Jesu, die hier angesprochen werden. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Was bedeutet denn in der Bibel? In meinem Namen. Wir sind doch darauf hingewiesen worden, dass wir im Namen Jesu beten sollen. Und so, wenn wir gebetet haben, ganz zum Schluss machen wir das Sätzchen noch dazu. Ja, im Namen Jesu, Amen. Und jetzt haben wir im Namen Jesu gebetet, weil wir die Redewendung gebraucht haben. Richtig, der Name steht für die Gesinnung, für den ganzen Charakter, für all das, wofür die Person dasteht. Das ist nicht der Name, dass es der Name Jesus ist. Sondern im Namen eines anderen etwas tun, entspricht der Gesinnung gemäß, dem ganzen Charakter gemäß, das tun, was diese Person tun würde. So, im Namen Jesu beten, da können wir nie ein Gebet sprechen, das selbstsüchtig ist. Das entspricht dem Namen Jesu nicht. Da können wir wohl die Redewendung hinten nach gebrauchen, aber das Gebet, das geht bis an die Decke und bumm, dann ist es schon wieder unten. Das geht nicht sehr hoch, weil es ja nicht dem Namen Jesu entspricht, dem Wesen Jesu entspricht. Aber wo zwei oder drei, muss also keine große Menge sein, wo zwei oder drei sich in meinem Namen, in dem, wofür ich da gewesen bin und da bin, zusammentun. Also der Gesinnung Jesus entsprechend, dem Willen Jesu entsprechend, dem Wesen Jesu entsprechend, da sind zwei oder drei, da bin ich selbstverständlich unter ihnen. Das ist das Versprechen. So dürfen wir das alleine verstehen von dem biblischen Ganzheitsdenken her. So dürfen wir das alleine verstehen von dem biblischen Ganzheitsdenken her. Jetzt mal kurz auf Matthäus 22. Matthäus 22, schlagt mal ein paar Blätter um. Matthäus 22. Und da steht es von der königlichen Hochzeit. Das Gleichnis ist uns wohl bekannt. Das Himmelreich, Vers 2, ist gleich einem König, der seinem Sohn Hochzeit machte. Es ist interessant, dass der König dem Sohn Hochzeit machte, denn heute machen ja die Eltern der Tochter noch Hochzeit. Stimmt das? Was sich alles so geändert hat. Meine Töchter erinnern mich daran, dass jetzt bald dazu kommen wird. Und sie weisen uns schon freundlich darauf hin, dass es unter Umständen etwas kosten könnte. Und dass die Eltern sich darauf vorbereiten, dass nachher das nicht zu stark wird. Und sie sind auch schon so nett, dass sie sich entschieden haben, dass sie nicht im gleichen Jahr heiraten wollen. Denn es könnte ja sein, dass das Portemonnaie der Eltern da ein bisschen Schwindsucht hat. Ja? So. Ich finde das wirklich nett. Wir unterhalten uns darüber. Wir haben eine gute Zeit. Es ist wirklich eine fantastische Zeit, mit den Kindern auch in diesem Alter zu sein. Jedes Alter war fantastisch. Das ist jetzt eine fantastische Zeit. Und wenn ich das so nachlese hier, denke ich mir, ach, was sich doch alles verändert hat. Wenn das ja heute noch so wäre, wie es damals war, dann brauche ich ja nur eine Hochzeit zu bezahlen, weil ich ja nur einen Sohn habe. Aber in diesem Fall ist das natürlich den gegebenen Sitten angebracht. Nun weiter hier. Er sandte seine Knechte aus, dass sie Gäste zur Hochzeit riefen, und sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen, mein Mastvieh ist geschlachtet und alles bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen hin, eine nach den anderen auf seinen Acker und der andere zur Hantierung. Jetzt kommt im Vers 6 das Schlüsselwort, das so einzig hier im Deutschen übersetzt ist in der Lutherbibel. Etliche aber griffen seine Knechte, höhnten und töteten sie. Dieses Wort etliche ist eine kleine Gruppe. Ja, das sind die übrigen der Bösen, die Böses tun den Knechten Gottes gegenüber. Das ist der negative Gedanke der Übrigen. Steht eigentlich das Wort Übrige da, die Übrigen. Also die noch nicht auf den Acker gegangen sind, die haben da Böses getan. Interessant. Das gleiche Wort wird aber auch im 25. Kapitel von Matthäus gebraucht. In einem sehr berühmten Gleichnis, das wir laufend durchlesen müssen. Laufend durchlesen. Die klugen und törichten Jungfrauen. Alles sind sie Jungfrauen. Alles sind sie da zur Hochzeit. Aber nicht alle sind gleich vorbereitet. Und jetzt lest doch mal ganz zum Schluss in Vers 11. Da wollen wir doch vielleicht Vers 10 lesen. Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Der Bräutigam kam also später an. Für uns Prediger ist das ja immer unangenehm, wenn wir warten und die Braut oder Bräutigam nicht kommt. Das Schlimmste, was ich je befürchte, ist, dass mal einer von den beiden nicht kommt. Obwohl ich jedem immer empfehle, wenn ihr es euch anders überlegt, kommt bitte nicht. Hinten denke ich mir, hoffentlich passiert mir das nicht. Bis jetzt ist es noch nicht passiert, aber ich habe es schon miterlebt. Ist der Bräutigam nicht gekommen? Das ist dann schon ein schönes Stück. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Dass der nicht kommt. Einmal kam die Braut nicht. Steht alles da, die Musik spielt, Trompete bläst. Hinten soll es aufgehen, Braut soll reinmarschieren. Verzögerung. Nochmal spielt die Musik. Nochmal gehen die Türen auf. Noch keine Braut. Also dann sitzt man schon auf heiße Kohlen. Das ist wahr. Das ist schon sehr interessant. Hier geht es darum, zuletzt kamen auch die übrigen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Und er sagt: Ich kenne euch nicht. Jesus gebraucht das Wort Übrige in dem Sinn für die, die sich als selbstgerecht oder als unzulänglich darstellen, genau wie es die Pharisäer sind. So gebraucht er das, im negativen Sinn. Die wollen dann auch noch zum Schluss da rein, ohne vorbereitet zu sein. Und er muss einfach sagen: Ich kenne euch nicht. Im Englischen gibt es eine Unterscheidung zwischen kennen und kennen, die man erst lernen muss. Da fragt jemanden einen anderen: Kennst du den? Wenn er fragt: Kennst du den? Dann bedeutet das, dass man die andere Person wirklich kennt. Dass man da eine wirkliche Beziehung zu der anderen Person hat. Nicht einfach bekannt geworden ist. Ich weiß, wer der ist. Oder wer sie ist. Das ist ein himmelweiter Unterschied im Englischen. So, wenn da jemand fragt: Kennst du so und so? Das heißt, hast du eine nähere Verbindung. Und im Griechischen ist es auch so ausgedrückt: Ich kenne euch nicht. Ich habe keine nähere Verbindung mit euch. Der weiß schon, wer die sind, diese fünf Jungfrauen, aber er kennt sie nicht. Denn sie haben keine Verbindung mit ihm aufrechterhalten. So kann er die Tür nicht öffnen. Da ist was geschehen, was nicht hätte geschehen sollen. Aber dem ist so. In Lukas Kapitel 18 gibt es noch einen guten Text. Lukas Kapitel 18. Vers 9 sollte das sein. Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Er sagte aber zu etlichen, die sich selbst vermaßen, dass sie fromm wären, und verachteten die Übrigen. Die Übrigen hier sind jetzt die echten Übrigen. Und die etliche, das sind die, die sich Selbstfrömmigkeit vermessen. Und die verachten die anderen Übrigen. Das ist interessant, dass es da innerhalb der religiösen Gemeinschaft Unterscheidungen gibt zwischen den Selbstfrömmigen und die Echten sind, die verachtet werden von denen, die die Selbstfrömmigkeit haben. So ist hier auch dieses Wort wieder so gebraucht. Nun möchten wir vielleicht zurückgehen auf Matthäus 7, Vers 13 und 14. Und zwar werden wir jetzt auf die anderen Ausdrucksweisen eingehen, die Jesus gebraucht, um die wahren Übrigen zu bezeichnen. Matthäus 7, Vers 13 und 14. Bitte? Matthäus, Evangelium, Kapitel 7, Vers 13 und 14. Ihr kennt den Text. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und ihrer sind, wie viele? Viele, die darauf wandeln. Vers 14, und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal und das Leben, der zum Leben führt. Und wie viele sind ihrer? Wenige. Wenige ist ein Ausdruck für die Übrigen. Wenige sind's. Die Übrigen sind wenige, nicht die Masse. Sind wenige, die diesen Weg finden, der schmal ist und zum Leben führt und durch die enge Pforte hindurchgeht. Matthäus 22, Vers 14. Anderer Text, der uns geläufig ist und der hier wieder zur Sprache kommt. Matthäus 22, Vers 14. Geht's auch wieder um die vielen und die wenigen. Denn viele sind berufen und wenige was? Auserwählt. Das ist gar nicht so ein leichter Text, ganz nebenbei zu erwähnen. Das Wort viele sind eigentlich, damit sind alle gemeint. Das ist eine bestimmte hebräische Ausdrucksweise. Viele sind alle. Alle sind berufen. Jeder hat eine Berufung zum Heil. Aber wenige nehmen diese Auserwählung an. Und jetzt noch einen dritten Text vom Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Vers 23. Das ist alles die Lehre Jesu, die wir jetzt hier ganz kurz aufzeichnen. Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Vers 23. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, meinst du, dass wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Da hat schon jemand gemerkt, dass nicht viele auf dem schmalen Weg sind und nicht viele durch die enge Pforte gehen, dass es da wirklich nur wenig echte, gläubige Menschen gibt. Und Kapitel 12 im Lukas-Evangelium, gerade auf der anderen Seite, Vers 32, Kapitel 12, Vers 32, ein Blatt umdrehen, Lukas 12, 32. Fürchte dich nicht, wer? Kleine Herde. Denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Kleine Herde. Es geht nicht um die Massen. Die Massen haben das Recht und werden das Wort von der Bekehrung hören, aber es wird nur eine kleine Herde sein. Eine kleine Herde, die wird ins Reich eingehen. Und jetzt ganz kurz auf den Paulus und dann nochmal auf die Offenbarung und dann werden wir ein paar Minuten aufhören. Paulus im Römerbrief. Und zwar Kapitel 9. Da wollen wir kurz anfangen. Römer 9. Das sind also die berühmten Kapitel 9 bis 11. Der erste Teil dieses Kapitels spricht von Gottes Weg mit Israel. Und hier wird zum Ausdruck gebracht, wir sollen vielleicht die Verse lesen, dass wir sie im Zusammenhang haben. Vers 1, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir Zeugnis gibt mein Gewissen in dem Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber möchte verflucht und von Christus geschieden sein, meinen Brüdern zugut, die meine Stammverwandten sind, nach dem Fleisch, also Juden nach dem Fleisch, die da sind von Israel, welche die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, welche auch sind die Väter und aus welchen Christus herkommt, nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Und jetzt lesen wir weiter, Vers 6. Aber nicht sage ich solches, als ob Gottes Wort nun aus sei, denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel abstammen. Na sowas. Er sagt, mein Herz tut mir weh, aber ich muss euch sagen, dass nicht alle Israeliten sind, die von Israel abstammen. Es geht also nicht um die Abstammung, es geht um was Wichtigeres. Das deckt sich natürlich wieder, was wir schon gelesen haben, in anderen Texten und besonders im Galaterbrief. Wir lesen noch weiter, Vers 7. Und auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum auch Kinder Abrahams. Sondern nur was von Isaak her stammt, soll dein Geschlecht heißen. Jetzt zitiert er. Abraham hatte ja zwei Kinder, zwei Söhne. So ist das schon eine Unterscheidung. Auf das spielt er jetzt etwas an. Vers 8, das heißt, nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als sein Geschlecht gerechnet. So, hier steht's drin, Kinder der Verheißung werden als sein Geschlecht gerechnet. Später führt er ja aus, dass die Kinder der Verheißung die Nachfolger Christi sind, indem sich alle Verheißungen erfüllen und der das Ja aller Verheißungen ist. Und dann schreibt er ja, wie wir es gestern gelesen haben, dass wir Miterben mit Christus sind. Wir erben also mit ihm mit, was er erben wird. Und so weiter und so fort. Nun gehen wir noch auf ein Kriterion ein, also auf ein Zeichen, in Kapitel 10, Vers 4. Ein sehr, sehr wichtiger Text. Und dessen Übersetzung hier drin steht, wir dem Martin Luther zu verdanken haben. Der hat einen Text hundertprozentig verkehrt übersetzt. Und das ist dieser Text. Denn Christus ist das Gesetzesende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Das Wort Telos, das im Griechischen hier gebraucht worden ist, ganz nebenbei zu erwähnen, wir haben einen Bibellehrer auf unserer Schule in Collange, der hat eine Dissertation auf Andrews bei uns geschrieben über diesen Text. Titel der Dissertation, Christus, das Gesetzesende, Fragezeichen. Und die Dissertation ist 88 geschrieben worden, ist sehr weit rezensiert worden, wurde in England von einem nicht-adventistischen Verlag gedruckt und ist wirklich die eingehendste Studie, die darüber geschrieben worden ist. Wir laden ja zu unserer Verteidigung der Dissertation immer einen nicht-adventistischen Professor ein, eine Kapazität auf dem Gebiet, wo das Thema liegt. Da suchen wir uns jemanden und hoffen, dass die Person das annimmt. Und wir hatten eine Person ausgesucht, die kam, der schreibt gerade den berühmtesten, bekanntesten und am meisten erwarteten englischen Kommentar über den Römerbrief. Den hatten wir eingeladen, das ist ein berühmter amerikanischer Professor und das ist der fünfte Professor, der dann an dem Rigorosums mündlichen Examen dran teilnimmt. Und als er dann angefangen hat, hat er eigentlich gar keine Frage gestellt, sondern nur Kommentare gemacht. Und er sagte, ja, diese Dissertation, die ich jetzt vor 6 Wochen bekommen habe, die hat meinen Kommentar über das Buch, über das Römerbuch vollständig geändert. Ich habe jetzt 2 Kapitel neu geschrieben. Na, das freut mich. Das ist doch was Vernünftiges, die auch was von der kleinen Sekte der Adventisten lernen können. Ja? Und dann hat er gesagt, dass jetzt das Problem das erste Mal wirklich in der Wissenschaft gelöst sei, dass Römer 10, Vers 4 von Martin Luther verkehrt übersetzt worden sei als Gesetzesende, dass es wirklich heißt, Christus ist das Ziel des Gesetzes, nicht das Ende des Gesetzes. Er ist das Ziel des Gesetzes. Das Ziel, das heißt, das ganze Alte Testament zielt auf Jesus Christus hin. So wird in diesem Text nicht zum Ausdruck gebracht, dass Christus das Gesetz beseitigt hat, wie das immer behauptet wird. Der Johannes Calvin, der hat ja auch dem Martin Luther widersprochen, wisst ihr das? Der Martin Luther hat ja hier geschrieben und übersetzt, nicht nur in der Bibel, sondern auch in seinem Römerkommentar, hat er ja geschrieben, das Gesetz ist Ende und so weiter. Und der Calvin da in Genf, der hat einige Kapitel geschrieben in seiner systematischen Theologie, dass der Luther ganz verkehrt sei. Aber der Luther hat ja nicht gehört. So, der war ja so versessen auf diesen einen Gedanken mit dem Gesetz, eben weil er aus einem bestimmten Gesetzesverhältnis aus dem Katholizismus rauskam, dass er die Bibel gar nicht mehr so unvoreingenommen lesen konnte. Und hat es deswegen auf diese Art und Weise übersetzt. Nein, Christus ist das Ziel des Gesetzes. Und wer an den glaubt, an den Christus, der das Ziel des ganzen Gesetzes ist, der wird selig werden. So, das Zeichen der Übrigen ist der Glaube. Das ist das Wichtige an dem Text. Der Glaube an Christus. Das ist das Typische, worum es hier geht. Nachdem wir das jetzt kurz betrachtet haben, noch im 11. Kapitel ganz kurz den Zusammenhang Verse 1 bis 5 oder 6. So sage ich nun, Kapitel 11, Vers 1, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das ist immer wieder die Frage, die gestellt wird. Das sei ferner. Denn auch ich bin ein Israelit von dem Geschlecht Abrahams aus dem Stamme Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er sich zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia? Aha, der hat auch die Bibel gelesen. Was sagt denn die Schrift von Elia? Wie er tritt vor Gott wider Israel und spricht. Er tritt vor Gott gegen Israel und spricht. Jetzt wird zitiert, Kapitel 19, Vers 10 von 1. Königebuch. Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen und ich bin allein übrig geblieben und sie stehen mir nach meinem Leben? Vers 4. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort von 1. Könige 19, 18? Ich habe mir lassen übrig bleiben 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So geht es auch jetzt in dieser Zeit, dass etliche übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. So wird das ganze Israel gerettet? Nein, nur die übrigen, die Gott treu sind, die nach dem Glauben leben, das sind diejenigen, die gerettet werden. So sagt es der Paulus doch ganz klar. Ich gebe euch 2 Texte zu den 2 von der Offenbarung, die ihr schon habt. Gibt noch 2 Texte von den übrigen in der Offenbarung. Wir zitieren gewöhnlich 2, aber es gibt 4. Die 2 typischen sind Offenbarung 12, Vers 17. Lesen wir es doch gerade nochmal nach, die habt ihr alle auswendig gelernt. Offenbarung 12, Vers 17. Das ist ja der ganz bekannte Text, der immer wieder ganz zum Schluss vom Kapitel kommt. Und der Drache war zornig über sein Weib, über das Weib und ging hin zu streiten wider die Übrigen von ihrem Geschlecht. Das heißt, die Übrigen des Weibes, das Weib ist die Gemeinde, die Übrigen von der Gemeinde, das heißt der wahren Gemeinde während der Jahrhunderte, die Übrigen sind diejenigen, die sich hier auszeichnen durch das Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu. Zwei Charakteristiken von vielen, die die Bibel aufzeigt, sind hier betont. Gebote Gottes halten, wir haben es ja gesehen, im 1. Mose stand schon drin. Und dann Kapitel 19, Vers 10, geht es nochmal um diese übrigen, die letzte Gemeinde, die Gott auf dieser Welt hat. Kapitel 19, Vers 10, ich fiel ihm zu Füßen, ihn anzubeten, und er sprach zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, spricht der Engel. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Die wahre Gemeinde in der Endzeit ist eine Gemeinde, wie es hier zum Ausdruck kommt, Kapitel 12, Vers 17, die Gottes Gebote hält. Das ist auch eine Gemeinde, die an Christus glaubt. Es ist auch eine Gemeinde, die eine kleine Herde ist. Es ist auch eine Gemeinde, die Gottes Wort weltweit verkündigt. Sie erfüllt all die Aussagen über die übrigen. Sie ist auch eine Gemeinde, die das Zeugnis Jesu hat. Und das ist der Geist der Weissagung. Und manchmal stelle ich mir die schwere Frage, sind die in der Gemeinde, die der Geist der Weissagung ablehnen, noch die übrigen? Oder nicht mehr? Das ist eine schwere Frage. Aber es ist eine Frage, die aufkommt. Sie muss aufkommen, weil der Text ja dasteht, dass die übrigen auch diejenigen sind, die den Geist der Weissagung annehmen. So ist das ja hier wirklich etwas außerordentlich Wichtiges. Und ich möchte vielleicht mit dem Gedanken heute Morgen und unsere Kurzbibelstunde schließen, dass ich mich immer wieder herausgefordert fühle, doch wirklich die ganzen Kennzeichen und Merkmale über das echte Gottesvolk mir vor Augen zu halten und dann mir persönlich die Frage zu stellen, gehöre ich zu denen? Bin ich wirklich Gott treu? Erfülle ich das alles? Und gehöre ich zu der Gemeinde, die dieses Vollbild in der Vollverkündigung von Jesus Christus der Welt mitgibt? Bis jetzt konnte ich mir immer die Antwort geben, ja, es ist die Gemeinde. In der Gemeinde sind Menschen und wo Menschen sind, da gibt es noch Fehler. Und deswegen hänge ich mich nicht an den Fehlern auf, sondern ich halte mich an Jesus Christus, der vollständig und perfekt ist, der niemals einen Fehler gemacht hat und der eine Gemeinde zubereitet hat in dieser Endzeit, die weltweit seine Botschaft, seine letzte Gnadenbotschaft verkündigt, die Menschen vorbereitet, und ich hoffe, dass ihr alle auch einen kleinen Teil mit dazu beitragen könnt. Genau dort, wo Gott euch hingestellt hat. Damit auch ihr seine Werkzeuge dort seid, wo ihr steht. Und an dieser vollen Verkündigung des ewigen Evangeliums, kein neues Evangelium. Das Evangelium, was wir verkündigen, ist ewig. Das ist das Evangelium der ganzen Heiligen Schrift, nicht ein Teilevangelium. Dass auch wir dieses volle Evangelium zu anderen Menschen bringen dürfen. Und dass er uns dazu gebraucht. Das ist mein Wunsch für mich, aber ganz besonders auch für euch. Möge Gott uns dazu segnen. Amen. Amen.